SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jenny Bayen. Guten Morgen. In Hamburg hat es in der Nacht einen mutmaßlichen Amoklauf mit mehreren Toten gegeben. Ein Mann soll auf Menschen in einem Gemeinderaum der Zeugen Jehovas geschossen haben. Als Reaktion hatte es für mehrere Stadtteile in Hamburg in der Nacht Gefahrenwarnungen gegeben. Diese hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz inzwischen wieder aufgehoben. Hamburg-Reporter Kaiser Lander erklärt, was man bisher über den Tathergang weiß.
Also der Schütze hatte offenbar zunächst durch die Fensterscheiben der Kirche auf Menschen gefeuert und war anschließend in das zweistöckige Gebäude gelaufen, nur um dort wieder das Feuer zu eröffnen. Polizisten, die auf dem Weg zu ihrer Unterkunft zufällig in der Nähe waren, eilten zum Gebetshaus der Zeugen Jehovas im Hamburger Stadtteil Alzerdorf. Als die Beamten in die Kirche kamen, hörten sie einen letzten Schuss und fanden eine Leiche in einem der oberen Stockwerke. Die Ermittler vermuten, dass sich der Schütze nach dem Angriff erschossen hat. Zahlreiche Rettungswagen brachten die Verwundeten ins Krankenhaus, darunter auch eine hochschwangere Frau. Nach NDR-Information sind offenbar 8 Menschen getötet worden.
Was man bisher über den mutmaßlichen Täter weiß, dazu hören wir nochmal Kaiser Lander.
Ja, die Polizei hat den Schützen noch nicht identifiziert. Ein Anwohner hat ihn offenbar gesehen und mit dem Handy gefilmt. In dem Video ist zu sehen, wie ein Mann mit einer Waffe auf die Kirche zuläuft und Schüsse abgibt. Die Kirchenbesucher waren gestern Abend zu einer Veranstaltung gekommen. Möglicherweise wusste auch der Täter von der Veranstaltung. Das Tatmotiv ist allerdings noch völlig unklar.
Kaiser Lander über den mutmaßlichen Amoklauf in Hamburg in der Nacht mit mindestens 8 Toten. Die italienische Regierung will härter gegen Schlepper im Mittelmeer vorgehen. Der Ministerrat hat am Abend die Haftstrafen dafür auf bis zu 30 Jahre verlängert. Elisabeth Pongratz.
Es ist eine Reaktion auf das schwere Bootsunglück Ende Februar. Vor der Küste Kalabriens waren mindestens 72 Migranten ums Leben gekommen. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni kündigte ein Dekret gegen Menschenhandel an. Künftig müssten Schleuser und Hintermänner mit Gefängnisstrafen von bis zu 30 Jahren rechnen, wenn es bei den irregulären Überfahrten zu Toten oder Verletzten komme. Das Boot mit etwa 200 Menschen an Bord war in der Türkei abgefahren. In Sichtweite der italienischen Küste und bei rauer See verunglückte es und sank. Unter den Opfern waren viele Kinder.
Chinas Volkskongress hat Staats- und Parteichef Xi für eine dritte Amtszeit als Präsident bestätigt. Die Entscheidung der rund 3000 Delegierten fiel einstimmig aus. Das Ergebnis stand praktisch von vornherein fest, denn Xi hatte seit seiner Machtübernahme 2012 quasi alle möglichen Rivalen verdrängt. Xi wurde auch einstimmig als Oberkommandierender der chinesischen Streitkräfte bestätigt. Die CDU hat am Abend in Pforzheim auf der ersten von bundesweit 4 Regionalkonferenzen über ein neues Grundsatzprogramm beraten. Zu der Veranstaltung kamen gestern rund 850 Besucher aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Einer der Redner war CDU-Chef Merz. Iris Volk berichtet.
Es sei nicht die Zeit von Ideologen, sondern von Ingenieuren, machte der CDU-Bundesvorsitzende Merz mit Blick auf die Klimakrise klar. Seine Hoffnung, mit modernster Technologie könne man das Klima vielleicht sogar schneller in den Griff bekommen als bisher gedacht. Neben dem Thema Nachhaltigkeit hat die CDU in Pforzheim auch diskutiert, wie sozial die Partei künftig sein will. Der Bundesvorsitzende sieht Grenzen der Marktwirtschaft im Gesundheitssystem. Behandlungen dürften nicht nur unter ökonomischen Gesichtspunkten beurteilt werden, so Merz.
In der Fußball-Europa League ist das Viertelfinale für Freiburg ein großes Stück in die Ferne gerückt. Die Freiburger haben am Abend bei Juventus Turin mit 0:1 verloren. In der 64. Minute schafften die Freiburger zwar den Ausgleich, aber das Tor zählte nicht wegen eines Handspiels von Kapitän Christian Günther. Der war nach der Partie entsprechend enttäuscht.
Sehr brutal. Also ich hatte es noch nie gehabt, so richtig bei so einem wichtigen Spiel, dass ein Tor dann aberkannt wird. Und ja, es tut extrem weh. Es wäre ein extrem geiles Erlebnis gewesen, hier in Turin ein Tor zu machen.
So Freiburgs Kapitän Christian Günther nach der Niederlage bei Juventus Turin. Beim Achtelfinal-Rückspiel nächste Woche zu Hause müssen die Freiburger zum Weiterkommen mindestens einen Treffer erzielen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute halten sich viele Wolken, immer wieder fällt Regen. Aktuell ist es schon windig, doch der Südwestwind wird tagsüber noch deutlich stärker, bis hin zu Orkanböen im Schwarzwald. Die Temperaturen erreichen 7 bis 14 Grad.
SWR aktuell Service.
Vor 100 Jahren baute der US-Amerikaner Clarence Birdseye die erste Anlage zum Einfrieren von Lebensmitteln. Das Konzept hat er sich bei einer Expedition in die Arktis von den dort lebenden Inuit abgeschaut, die ihre gefangenen Fische einfach bei minus 40 Grad nach draußen gehängt hatten. Nur wenige Jahre später, am 6. März 1930, wurde in den USA dann auch schon das erste tiefgekühlte Gemüse angeboten. Und inzwischen ist Tiefkühlkost aus unser aller Alltag nicht mehr wegzudenken. Darüber habe ich mit unserer Ernährungsexpertin Anna Dandeka gesprochen und sie gefragt, was passiert eigentlich beim Einfrieren von Lebensmitteln?
Also beim Einfrieren erstarrt die Flüssigkeit in den Lebensmitteln zu Eis. So werden auch die chemischen Reaktionen, die meistens eben in den Flüssigkeiten stattfinden, verlangsamt. Und das stoppt damit den natürlichen Zerfallsprozess oder auch Bakterienwachstum und macht die Lebensmittel so länger haltbar. Was noch wichtig ist, ist, dass während des Herunterkühlens winzige Eiskristalle in der Nahrung entstehen. Ja, wie zum Beispiel in Schneeflocken kennt man ja und sieht, also weiß man, wie die aussehen. Und deswegen kann man sich auch ganz gut vorstellen, dass die Zellstruktur beschädigen können durch diese scharfen Kanten. Und deswegen ist es eben so, je schneller eine Speise gefriert, desto weniger Kristalle bilden sich. Und deswegen werden industrielle Tiefkühlprodukte auch schockgefrostet.
Werden denn tatsächlich die Vitamine und Co. dabei auch konserviert oder geht das alles verloren?
Das kommt ein bisschen auf das Vitamin und das Lebensmittel an. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass sie sogar besser erhalten bleiben, als wenn sie ungefroren sind. Was auch viele nicht wissen, ist, dass im Kühlschrank über die Zeit Vitamine verloren gehen. Also ab dem Zeitpunkt der Ernte verliert ein Lebensmittel immer mehr an Vitaminen. Und wenn man jetzt zum Beispiel so einen Spinat aus dem Tiefkühler mit Spinat vergleicht, der eine Woche im Kühlschrank gelegen hat, dann ist der Tiefkühlspinat in Vitaminsachen haushoch überlegen.
Bleiben verschiedene Lebensmittel denn unterschiedlich lange haltbar oder ist eingefroren gleich eingefroren, das ist für immer?
Also wie vorhin beschrieben, wird die Tiefkühlung ja nur das Wachstum von Bakterien und Viren hemmen oder ja ein bisschen verlangsamen und auch den Zerfallsprozess. Aber es kommt nicht zum kompletten Stillstand. Deswegen gibt es schon Unterschiede, die hängen aber von wirklich sehr vielen Faktoren ab. Also wenn man ganz genau sicher gehen will, muss man sich da gezielt informieren, weil es gibt ganz viele Tabellen im Internet. Aber sonst würde ich so eine grobe Faustregel geben von einem halben Jahr. Nach einem halben Jahr sollte man einfach nochmal nachschauen und vielleicht kurz testen, aber sonst kann man da nicht viel falsch machen.
Kann ich denn sonst beim Einfriervorgang irgendwas falsch machen oder einfach ab in den Tiefkühler damit?
Ich finde das Gefäß sehr wichtig, weil wenn es zu undicht ist, kann es zu Gefrierbrand kommen und wenn es zu klein ist, kann es durch das Ausdehnen des Eises eben kaputt gehen. Und was ich auch immer noch ganz wichtig finde, ist die richtige Beschriftung und auch vielleicht das Einfrierdatum, damit man dann eben am Ende identifizieren kann, was man da und wann man es eingefroren hat.
Und was es heute gibt. Das ist sinnvoll.
Genau.
Sie haben den Spinat schon angesprochen. Ich glaube, da gibt es auch einen Mythos, der nie aufhört. Und ich weiß nicht, ist es ein Mythos, ist es die Wahrheit? Spinat, sollte man ihn wieder einfrieren oder nicht?
Ja, das ist wie immer beides oder wie fast immer. Das kommt noch aus der Zeit, wo es keine Kühlschränke gab und man Lebensmittel bei Zimmertemperatur aufbewahrt hat. Und da ist es tatsächlich so, dass Spinat sich bei wärmeren Temperaturen das gesundheitsförderlichere Nitrat in das gesundheitsschädliche Nitrit umwandelt. Und deswegen sollte man Spinat vor allem nicht zu lange warm halten. Aber wenn man Spinat nach dem Kochen schnell einfriert oder kühlt und vor allem auch bald verzehrt, dann ist es unbedenklich und eben durch das Einfrieren stoppt diese Reaktion auch.
Sagt die Ernährungsexpertin Anna Dandeka.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Heute gibt es einen letzten Versuch, einen langen Streik bei der Post abzuwenden. Im Tarifkonflikt versuchen die Gewerkschaft Verdi und die Deutsche Post heute nochmals, sich zu einigen. In einer Urabstimmung hatten gestern 85,9% der Befragten gegen ein Tarifangebot des Unternehmens und für einen unbefristeten Streik gestimmt. Die Gewerkschaft fordert 15% mehr Geld für die 160.000 Tarifbeschäftigten in der Brief- und Paketzustellung. Die Post hält das für wirtschaftlich nicht tragbar. Frankreich und Großbritannien wollen über ihre Zusammenarbeit in Sicherheits- und Wirtschaftsfragen beraten. Der britische Premier Sunak kommt dafür zu Staatschef Macron in den Élysée-Palast. Einzelheiten von Imke Köhler.
Die Beziehung der beiden Nachbarn war in den vergangenen Jahren angespannt, was nicht zuletzt am Brexit lag. So haben Großbritannien und Frankreich unter anderem über Fanglizenzen im Ärmelkanal gestritten. Als die Auseinandersetzung eskalierte, setzte London Kriegsschiffe in Bewegung. Paris drohte damit, der Insel Jersey den Strom abzudrehen. Nun will man zurück in ruhigere Gewässer. Sunak reist mit mehreren Kabinettsmitgliedern nach Paris, um mit den französischen Kollegen unter anderem über Energie und Wirtschaft und über Sicherheit und Verteidigung zu sprechen, auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs. Für die britische Seite wird zudem das Thema Migration wichtig sein. Premier Sunak will die Zahl der Bootsflüchtlinge, die über den Ärmelkanal nach Großbritannien kommen, stark reduzieren.
Es war ihre bisher längste Auslandsreise. Außenministerin Baerbock war 4 Tage im Irak. Heute am letzten Tag der Reise besucht sie unter anderem die Bundeswehrsoldaten im Norden des Landes. Björn Dahke.
Etwa 260 Soldatinnen und Soldaten sind aktuell im Irak und im benachbarten Jordanien stationiert. In Erbil bilden sie seit 8 Jahren kurdische Sicherheitskräfte aus für deren Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. Die Bundeswehr ist dabei mehr und mehr Berater statt Ausbilder. Für das Engagement genießt Deutschland hohes Ansehen in der Region. Eine Zeit lang sollen Eltern ihre Kinder hier gern Milan genannt haben, in Anlehnung an die Panzerabwehrwaffe, die Deutschland an kurdische Peschmerga geliefert hat. Außenministerin Baerbock hatte bei ihrer Reise schon betont, Deutschland werde auch in Zukunft fest an der Seite der kurdischen und irakischen Sicherheitskräfte stehen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Mit 65 denken viele schon an die Rente oder sind schon drin. Ganz im Gegenteil bei der Frau, die heute ihren 65. Geburtstag feiert. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Bundestagsabgeordnete, Verteidigungsexpertin und Büttenrednerin, wie wir vor kurzem erlebt haben. SWR-Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas gratuliert.
Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat meinen vollen Respekt. Und zwar erstmal dafür, dass man sie überhaupt kennt. Denn es ist durchaus eine Leistung, sich als FDP-Politikerin in der öffentlichen Wahrnehmung durchzusetzen, gegen all die vielen Mini-Lindners. Ja, so werden aufstrebende männliche FDPler parteiintern tatsächlich genannt. Strack-Zimmermann hat das definitiv geschafft. Und zwar, weil sie vor allem wenig davon hält, ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Manchmal aber übertreibt sie es damit definitiv auch. Vor allem in der SPD war man zuletzt ziemlich angekratzt von der Art und Weise, wie die resolute FDPlerin ihren Kanzler beim Thema Waffenlieferungen vor sich hertrieb. Ihre Direktheit aber kann auch ziemlich erheiternd sein, so wie bei ihrer vielbeachteten Büttenrede auf Kosten von CDU-Chef Merz, den sie unter anderem als Flugzwerg bezeichnete. Mit der nachfolgenden Empörung in der Union ging Strack-Zimmermann dann noch cooler um. Ich empfehle immer, wenn ein Witz auf die eigenen Kosten gemacht wird, einfach lachen, wenn die Kamera drauffällt, sagte sie später. Vielleicht ist das sogar ihre beste Eigenschaft, sich auch als Politikerin manchmal nicht zu ernst zu nehmen. Happy Birthday.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.